Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir sind bei der Nummer 123 angekommen. Man glaubt es kaum, wir langsam, aber sicher gehen wir auf ein weiteres Jubiläum zu. Wir haben ein weiteres Ranking für euch, denn wir wissen, ihr wollt Rankings. Seid doch mal ganz ehrlich, nackte Hobbits, hübsche Aragorns und all diese Dinge wollt ihr auch, aber vor allem wollt ihr Rankings. Wir haben eins. Wir reden heute über etwas, was dank meiner geliebten Alliteration hervorragend passt. Seppel hat es so schön genannt, Ranking Ruinen. Schön, dass ihr dabei seid.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, zu jedem Ranking gehört natürlich auch die Tiers, in die reingerankt wird. Man wird das Konzept schnell erkennen. Oberstes Tier, also das, was wir am besten finden, ist der Orodruin, also der Schicksalsberg. Das zweite Tier ist Uin, das ist ein sehr großer Wal. Aus dem, den verschollenen Geschichten, der in einer Version auch die Insel mit den komischen Elben nach Westen zieht. Auf Rang 3, den neutralen Tier. Du bist gemutet, Marcel. Wenn du was sagen möchtest, musst du erst was klicken und nicht nur rumhantieren.
Ich komm damit einfach nicht klar. Tier 1 ist die Urod.
Ruin. Tier 2 ist Uin. Tier 3 ist Uinen, die Gemahlin von Osse, also eine der Enmaya, Senvala, müsste ein Enmaya sein. Dann Tier 4 ist der Bruinen. Das ist ein bisschen unfair tatsächlich, weil ich eigentlich die Lautwasser als Fluss ganz cool finde. Beim Flussranking würde sie wahrscheinlich irgendwo Tier 2, Tier 3 anlanden, aber ich kann leider dieses dämliche Konzept nicht nur mit Dingen füllen, die zum Tier passen. Und Rang 5, das unterste, sind die Uinendili, die Gilde der Seefahrer, die von Aldarion gegründet wurde. Das kann man in unserer Folge zu Aldarion Erendis nochmal genauer nachhören, was die Jungs genau gemacht haben.
Ich bin völlig schockiert, weil das ist das allererste Mal, glaube ich, in der Geschichte von Smalltalk, dass jede von dir gewähltes Tier eine tatsächlich von Tolkien auch in verschiedenen elbischen Sprachen formulierte Variante ist. Wir haben heute Top-Tolkien-Tier erreicht.
So sieht's aus.
Yeah! 123 Folgen. Mal gucken, wann das nächste ist. Wie 147. Ja. Ah, scheiße, Mann. Wie geil. Das ist ja großartig. Ja, hier mal posten, ne? Hier, Foto.
Wird natürlich direkt reingepostet. Keine Panik.
Na ja, gut, okay. Ja,
ich mach das.
So, ich habe zugehört. Ich weiß auch die ganzen Namen. Ich kann sie alle nicht wiederholen. Deswegen werde ich wahrscheinlich mein Ranking auf Tier 1 bis 5 beschränken.
Also wenn du Ruinen sagen kannst, kannst du auch jedes dieser Worte aussprechen.
Sag mal Ruinen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann das nicht. Ruinen.
Ja, siehste.
Ich bin völlig fasziniert.
Ich glaube, ich kriege die Ruinen noch hin. Ruinen? Lass das R weg, bist du bei Ruinen? Also, ich sehe da jetzt nicht die Herausforderung. Genug von Aussprache. Wie wäre es, wenn wir mit der ersten Ruine einsteigen? Was habt ihr vorbereitet?
Ich bin immer noch völlig sprachlos und komme einfach immer noch nicht mit klar, dass tatsächlich deine Begabung, dein Talent, dein Geschick, dein Genie, Ranking-Bezeichnungen zu finden, die alle völlig albern sind, diesmal Top-Tolkien sind. Uinendili. Wo hast du denn das her, Mann? Wie kommst du? Wow. Wow. Okay. Ich kann nicht anfangen. Ich muss gerade mal kurz noch einen Schluck Bier nehmen.
Ja, dann kann der Opa ja hier einsteigen mit der ersten Ruine.
Naja, bevor ich das tue, ist, weißt du, wir haben uns dieses Irion, ihr erinnert euch? Weißt du, einfach alles, was auf Irion endet, weil wir da relativ viel finden. Und jetzt haben wir was gefunden, weißt du, was wir auch nehmen könnten. Weil Seppel hat es ja gerade vorgemacht, offensichtlich gibt es ganz viel, was auf Ruine endet. Oder zumindest irgendwas in der Richtung in sich hat. Okay, ich soll anfangen, dann werde ich ganz unkreativ, einfach zum Einsteigen, damit wir so uns ein bisschen mal vortasten, werden wir mal mit Osgiliath anfangen. Die ehemalige Hauptstadt Gondors, ja, schwer gezeichnet am Ende des Ringkriegs, ja, mehrfach hin und her und schlussendlich von den Orks überrannt und leider nicht viel übrig geblieben. Das Letzte, was dann gefallen ist, wenn ich mich recht entsinne, ist die Brücke. Ansonsten eine sehr schöne Hauptstadt mal gewesen, offensichtlich. Wir kennen sie aber nur als Ruinen, sowohl im Buch als auch im Film. Und das ist aber auch als Ruine noch eine Auszeichnung dessen, welche Fähigkeiten die Numenorer besaßen oder die Nachfolger praktisch, um wunderbare Hauptstädte zu bauen oder Städte und andere Dinge in dieser Richtung. Für mich ein Tier 2.
Ja, es gab tatsächlich einige ziemlich coole Bauwerke in Osgiliath. Also zum einen halt die große Brücke, die groß genug war, dass dort mehrere Häuser und auch irgendwelche Wachtürme Platz gefunden haben. Und halt diese Kuppel der Sterne, glaube ich, die den Haupt Palantir ja, in sich hatte, der dann verloren gegangen ist in einer der Bürgerkriege, die in Skiliad ausgekämpft wurden. Und so ein bisschen ist ja aus Skiliad auch das Köln von Mittelerde, oder? Seit der Millionenstadt, die von einem riesengroßen Fluss durchquert wird, die dann halt im Krieg völlig zerstört wird und vermutlich dann hässlicher wieder aufgebaut wurde, als sie mal gewesen ist.
Also ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz als gebürtiger Kölner, wie ja vielleicht einige wissen, da reingrätschen. Ich hab gerade mal, hörst du jetzt mal, Opa, hörst du auf zu lachen? Also ich für meinen Teil, aus Gilead ist bei mir wahrscheinlich Top-Tier, allein aus dem Grund, einige von euch wissen vielleicht, ich war ja doch einige Zeit lang mit einer sehr bezaubernden, äußerst kompetenten Museologin verheiratet. Und nein, dieser Logik zufolge liegt Mordor nicht in Ostgeliath. Das macht, also Ehrenfeld. Und sie hat mal tatsächlich an einer Ausstellung mitgearbeitet zu einem ganz begnadeten Architekten, den, wenn ihr Berlin besucht, ihr indirekt immer seht, das ist der Herr Schinkel. Und die hat für die Zauberflöte von Mozart eins der bekanntesten und berühmtesten Bühnenbilder aller Zeiten gebaut. Und das kann man hier vielleicht so ein bisschen erahnen in dem Foto, was ich gepostet habe von der Staatlichen Museen Berlin-Seite. Dort konnte man sehen, goldene und silberne Sterne. Und seitdem ich diese Ausstellung gesehen habe und seitdem ich das Ding mal ein riesig gesehen habe, stelle ich mir immer die Sternkuppel aus Gilead ungefähr so vor. Und deswegen, ich glaube, ich gebe dafür Top-Tier, weil aus Gilead mit den Gebäuden, die dort gestanden haben, unter dieser Sternkuppel war wahrscheinlich auf einem Podest der Palantir aufgebahrt. Also du konntest ihn sehen, er stand da. Er war nicht irgendwie völlig verbohrt, also der war nicht versteckt oder irgendetwas, sondern jeder wusste, der ist da. Und die große Halle, wo die Throne Isildurs und Anarions standen. Also das ganze Ding, großartig. Ist leider nicht mehr viel von übrig, was so ein bisschen schade ist. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir Ruinen nach ihrer Coolness beurteilen, weil es ist wahrscheinlich nicht mehr viel übrig zu Anfang des vierten Zeitalters. Ne? Aber Oskar Liath kriegst von mir Top Tier. Und nein, Köln wurde anders aufgebaut als Osgiliath. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Es war eine Kolonie von einem großen Imperium. Na gut. Ich gehe ins zweite Tier. Man kann sich ja halt noch vorstellen, was da mal gestanden haben muss in Osgiliath. Es war die Hauptstadt von Gondor. Und wir haben ja auch in der Geschichte, kommen wir da zwar nicht direkt hin, aber den Film zumindest sehen wir ein bisschen was von Osgiliath. Und es spielt ja eine wichtige Rolle. Und man kann ja den Case machen, dass der Ringkrieg in Osgiliad begonnen wurde, als Sauron die letzte Brücke erobert hat, damit die Nazgul rüber können. Und dass diese Schlacht um Osgiliad der Beginn des Ringkriegs war. Also das ist auch einfach historisch sehr bedeutsam, diese Stadt offensichtlich. Wenn du Hauptstadt war es jetzt nicht mehr. Man kann auch erwähnen, dass der Verfall damit losging durch diesen Bürgerkrieg. Da wurde die Stadt zum ersten Mal entsprechend verwüstet und beschädigt. Und dann, als dann Sauron anfing, Krieg zu führen, im Mitte des dritten Zeitalters und immer weitere Teile des Ostens erobert hat, wurde man aufgegeben, die Stadt, und war dann eine verwaiste Ruine mit hoher militärischer Bedeutung, weil eben da die wenigen Brücken über den Anduin waren, die das Verschieben von Heeren ermöglicht hat. Ja, okay. Marcel, was möchtest du ranken?
Eine kleine Anmerkung noch. Warte, ganz kurz, eine kleine Anmerkung noch zu Marcells Hinweis auf das Schinkel-Bühnenbild. Ein U-Bahnhof, der U-Bahn-Linie 5 in Berlin,
ja,
hat diesen Stern, also die neuen Bahnhöfe, einer. Ich glaube, das sind neue Museen oder ja. Ich weiß nicht genau, wie die Haltestelle heißt. Aber Museumsinsel.
Museumsinsel ist das doch,
genau, oder? Genau, kann sein. Ja. Und die sieht sehr, also die kommt dem nahe, was du gerade gepostet hast. Das ist sehr beeindruckend.
Ja, ich hatte, also übrigens für dich nochmal als Hinweis und für alle, die hier glauben, dass Seppel auch nur halbwegs irgendwelche, also ich meine Köln und Osgiliath so vergleichen, wenn das so wäre, dann wäre Osgiliath als rechteckiger Klotz wieder aufgebaut worden und Fenstern auf der falschen Seite und falsch rum eingebaut. Das wäre der Wiederaufbau Kölns gewesen oder Osgiliaths, wenn er nach Kölner Standards verlaufen wäre. Und sie hätten die Brücke falsch rum gedreht oder falsch rum umgebaut oder es wäre irgendwas kaputt gegangen nach 3 Jahren. Und es hätten wieder neu bauen müssen. Egal, lassen wir das Thema. Köln und der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein sehr schmerzhaftes Thema für jeden Kölner und jede Kölnerin, die sich damit beschäftigen. Ja, Ruine, meiner Seite. Ich muss zugeben, ich hatte kurz überlegt, da können wir gleich nochmal im Laufe des Abends mich ja nicht drüber sprechen, ob zum Beispiel sowas wie die Totensümpfe auch als Ruine verstanden werden könnten. Weil da war ja Zeug und dann war ja die Riesenschlacht und alles war nachher zerstört. Also, wenn man das weiterspinnen würde, wären die Felder an der Somme in der Schlacht im Ersten Weltkrieg, wären das Ruinen. Mhm. Und ich würde da schon für argumentieren.
Also für mich muss da schon irgendwas gebaut worden sein, damit das da zu einer Ruine werden kann. Bei der Somme kannst du eventuell die Schützengräben ins Feld führen und sagen, das ja. sind Gebäude oder Befestigungsanlagen. Auch wenn es dann keine richtigen Burgen waren, sondern einfach, ne, aber wann ist es irgendwas, was Menschen hat erbautes da gewesen, was dann zerstört wurde, während dass ich das bei den Toten ja. eben nicht sehe. Da gab es halt nur die Schlacht und dann halt, es ist ein riesengroßes ja. Massengrab, aber keine Ruine für mich.
Okay. Ich würde, glaube ich, gerne Isengard ins Spiel bringen. Weil wir wissen ja, am Ende des Ringkrieges sind da so ein paar Ents vorbeigelatscht und haben dafür gesorgt, dass der größte öffentliche Swimmingpool in Mittelerde gegründet wurde, der frei zugänglich ist. Ich meine, der Ortank, wissen wir ja auch, der ist unzerstörbar, der ist da immer noch fein dabei. Aber das ganze Ding wird ja dann von den Ents in so eine Art Park umgebaut. Ich glaube aber nicht, dass sie sich die Mühe machen, da irgendwie wieder was aufzubauen oder hübsch zu machen, sondern sie machen es einfach grün. Und deswegen stelle ich mir irgendwie Isengard als eine überwucherte, wunderschöne Landschaft vor, wo die Ents so ein paar Wege und Straßen schön freigeräumt haben. Aber der Rest dazwischen wuchert so ein bisschen wie in so einem typischen Asterix und Obelix-Band, weißt du? So, wenn die wieder irgendwo hinlaufen, überall sind so römische Ruinen und wundern sich, was da so steht und liegt. Das finde ich großartig. Das könnte so ein touristischer Hotspot werden, weißt du? Airbnb in Orthanc mit Blick auf den Endpark von Orthanc, also von Isengard. Finde ich sehr, sehr schön. Und die stelle ich mir relativ gut vor und würde es da ein zweites Tier geben.
Keinen Kontext geben, in dem der Pool von Isengard von mir kein Top-Tier kriegt. Für mich ist das einfach das größte Planschbecken Mittelerdes und das wird immer so bleiben. Danke, Peter Jackson.
Diese Szene, wie dieser eine Ent da hinrennt und sein Kopf da reintaucht.
Ja, das stimmt, der eine Ent, der seinen Kopf löscht. Also das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, Marcel, zu dem Thema war, dass das so typisch diese Industrieparks sind. Also Tempelhof hat das, in Tempelhof am alten Wasserturm haben sie das. Der Humboldthain hier in St. Pauli. Da begrünen sie ja den Hochbunker praktisch und bauen ihn um. Sowas ging mir gerade durch den Kopf, als du das so erklärt hast. Und das hörte sich jetzt wieder, ja, man führt das einen neuen Nutzen nicht so ganz okay war. Ja, und dadurch finde ich das eigentlich auch cool.
Nicht so ganz okay, Mann. 10.000 Orks, die versuchen, die Geschichte der Menschheit zu beenden. March to war! Ja, nee, war nicht so.
Okay. Ja, genau. Du weißt ja, ich mache immer ein bisschen Understatement.
Ja, es wurde kontrovers gesehen zu der Zeit, ja.
Genau, richtig. Ich gebe dem auch nur Tier 2. Ja, das ist alles, was ihr angebracht hattet oder was Seppel speziell angebracht hat, das ist schon ziemlich cool. Peter Jackson hat das ziemlich cool umgesetzt. Aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Vielleicht erkläre ich das später, was für mich da halt so fehlt als Ruine.
Okay, ich mach mal weiter und ich nehme die Ruinen von Tal. Das Tal war eine Stadt am Fuß vom Erebor, die nicht mehr bewohnbar war, nachdem Smaug quasi neuer Nachbar wurde und sich öfter mal nachts ein paar Menschenopfer abgegriffen hat. Wurde entsprechend verlassen und erst nach dem Tod von Smaug wieder neu aufgebaut. Und mittlerweile, wir wissen ja aus dem ersten Kapitel, dass in Tal es eine große Spielzeugmanufakturbranche gibt, die auch eigene Gütesiegel mit sich führt, was ich schon mal ziemlich cool finde. Und ich wollte auch was dabei haben, was jetzt nicht so direkt ins Auge springt, wie die anderen Sachen, die noch besprechen werden heute. Und Tal ist ja eigentlich ein ganz hübsches Beispiel. Ich gebe da ein mittleres Tier. Eigentlich spielt es für die Geschichte keine große Rolle, aber es ist einfach nette Info, die man beim Rat von Elrond bekommt, was da so passiert ist. Und eine von diesen kleinen Anekdoten, die Tolkien einstreut, damit die Welt ein bisschen lebendiger und größer wirkt. Ich mag das.
Auch das, also wir sind ja, unsere Meinung zu den Hobbit-Filmen ist ja auch ein bisschen kontrovers. Und aber die Darstellung der Landschaften und der Gebiete und in dem Fall auch Tal ist schon echt schön. Also du hast so einen Eindruck von Tal, wie das wohl ausgesehen haben könnte, als Smaug noch nicht vorbeigekommen ist oder noch nicht in der Nachbarschaft wohnte. Und auf Basis dessen kann man sich auch gut vorstellen, was du jetzt gesagt hast, wenn die Infos, die wir bekommen zum Beginn des Herr der Ringe mit dem Spielzeug. Und ist für mich auch Tier 3. Also ist rundum gelungen. Also wir wissen aus den Büchern wissen wir halt, es gab die Ruine, dann wird sie wieder aufgebaut und Peter Jackson hat sie im Hobbit mal kurz aufleben lassen und dass wir mal so einen Blick in diese Stadt bekommen und das ist eigentlich ganz nett.
Also ich stelle mir halt Tal ja auch ganz, ganz bezaubernd eigentlich irgendwie vor, weil, also wir bekommen ja von Tal erstmal nur die Ruine selber mit, weil wir gehen ja mit den Hobbits und den Zwergen, also mit Bilbo und den Zwergen Richtung Erebor und treffen da so ein bisschen auf Smaug und das Problem und sehen zuerst, wie die Stadt so in neu und frisch und auch brauchbar aussieht. Und dann sehen wir natürlich nur das völlig zerstörte Ding. Und ich glaube, also ich finde die Vorstellung, dass dieses menschliche Königreich, das da zusammen mit den Zwergen wunderbar zusammengelebt hat und dann die Leute unten in Seestadt und das war alles so wunderbar und toll und schön, das muss richtig gut ausgesehen haben. Also das war eine schicke Stadt, die auch vom Reichtum natürlich und dem Handel und der Arbeit mit den Zwergen gelebt hat. Und ja, also da muss ich sagen, die finde ich schon schick. Wie sie wieder aufgebaut wird, ist natürlich eine andere Frage. Aber das wäre für mich auch ein zweites Tier. Würde ich sagen, ja.
Ich komme mal mit dem Tier 5 um die Ecke. Wie gesagt, ich bin jetzt am Anfang noch ein bisschen unkreativ, das wird aber besser. Eine der ersten Ruinen, oder doch Ruinen, mit denen man irgendwie, wenn man das erste Mal den Herr der Ringe liest oder zumindest das erste Mal einen Blick auf die Karte wirft, so konfrontiert wird, ist Tarabat oder Tarbat. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche.
Tarabat, ja.
Genau. Und Tarabat. Wir wissen ja praktisch, also zumindest ich und ich glaube, wir wissen grundsätzlich fast nichts von der Stadt. Ja, wird wahrscheinlich ein Überbleibsel der Numenorer sein, die, als sie dort gelebt haben. Aber wir kennen diese Stadt nur als Ruine. Und sie wird auch nie aufgebaut, da wird nie wieder drüber gesprochen. Wir wissen, dass sie am Ende des Grünwegs ist, ja, zumindest sie den Grünweg hinaufführt Richtung der Pforte von Rohan. Und da wir davon nichts wissen, wir auch nichts weiter in Kenntnis dazu haben, ist das für mich ein Tier 5.
Wir wissen, dass Boromir sein blödes Pferd verloren hat, die dumme Nuss, ne? Das ist ja das Hauptding, was wir über Tarbat wissen.
Stimmt, da war ja auch noch was mit Boromirs Pferd.
Ja, und das Tarbat ja, also ich glaube, ein bisschen der Zusammenhang ist da, das geht dann Richtung Eregion, zweites Zeitalter, das ist ja nicht mehr weit weg nach Ostenedwel und nach Moria. Da haben wir die Numenora einfach so einen vorgelagerten Hafen hingesetzt, den hübsch gemacht. Also ich erwarte auch, dass da eigentlich eine, also das ist eine verlassene Stadt, ne? Also nicht irgendwie die in Krieg zerstört, sondern die ist einfach irgendwann aufgegeben worden, wie viele andere Städte ja der Dunedain dann auch im dritten Zeitalter, weil durch die große Pest, also diese Plage, die ja so viele Menschenleben gefordert hat, dass die ganzen Landstriche ja entvölkert worden sind im dritten Zeitalter an vielen Stellen. Du hast recht, wir erfahren nichts und das ist so ein bisschen schade, weil Tarbat müsste eigentlich relativ cool sein, denke ich mal. Von mir ein viertes
Tier. Ja, ich gehe auch ins vierte Tier. Ich weiß zu wenig. Das ist mir auch etwas zu egal. Ich habe auch relativ bewusst all die Sachen weggelassen, die eigentlich nicht besucht oder keine Rolle spielen für die Geschichte, wie halt Tarbat oder, keine Ahnung, Khan Doom oder wie sie alle heißen. Der ganze Norden ist ja von verlassenen Städten, weil das Königreich aufgegeben wurde. Und die habe ich jetzt alle nicht mit reingenommen, weil, wie gesagt, ich habe da überhaupt keinen Bezug zu. Es sind da nur Namen auf der Landkarte.
Ja, Khan Doom müsste eigentlich richtig geil sein, ne? Müsste man meinen.
Okay, Marcel, hau raus.
Ja, was nehme ich denn jetzt? Ich habe überlegt, ob die Hügelgräber-Ruinen sind im Endeffekt. Ich meine, jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema. Eigentlich ist das ein Friedhof, ne? Sozusagen. So. Also es sind Gräber, es sind Hügelgräber, sie wurden zugemacht, die Jungs waren da drin. Später kamen dann die Grabwichte hinein und haben das übernommen. Es sind keine Ruinen. Okay. Nee, dann machen wir es ganz klassisch und ganz einfach, weil es geil ist auf dem halben Weg zwischen Bruchtal und Bray. Wir gehen zur Wetterspitze. Oder? Amon-Sul. Großartiger Ort, großartige Festung, die aus Gründen zwischen halbem Wege Bruchtal und Bray und so lag. Ist natürlich irgendwann zerstört worden, weil gewisse Leute aus Khan Doom und Hexenkönig von Angmar und hast du nicht gesehen, durch die Gegend gerobbt sind. Spielt aber eine entscheidende Rolle natürlich gerade sowohl, also gerade im Herrn der Ringe natürlich. Und ich bin natürlich, gebe ich zu, beeinflusst von den Bildern, die ich jetzt durch die Filmtrilogie im Kopf habe. Weil, wenn ich es ernst nehme, sehe ich gerade vor meinem inneren Auge drei dumme Hobbits, die die Pfanne angeschmissen haben, um ein bisschen Würstchen und Zeug zu braten. Und Frodo wird wieder wach, sagt, was macht ihr da? Was macht ihr da? Oh, crispy bacon und some potatoes und so. Put the fire out. Und dann, schwupp, werden sie von Nazgul angegriffen. So im Sinne von, mach einfach eine Fackel oder ein Feuerwerk oder eine Rakete oder irgendwas und sag, dass du hier bist. Ja, aber die Ruine ist natürlich geil und sie sieht toll aus und sie ist im Film halt vom Design her sehr, sehr nett gemacht. Und ich stelle mir natürlich auch so vor, dass die Dunedain da oben richtig was geleistet haben und die Ruine absolut großartig ist. Und auch hier wege ich davon aus, dass im vierten Zeitalter da ein lebendiger Tourismus entsteht, mit so ein paar Fressbuden unten am Fuß der Wetterspitze und entsprechenden Versorgungsmöglichkeiten.
Man kann erwähnen, dass die Festung auf der Wetterspitze, das war, glaube ich, so das Dreiländereck vom Königreich Arno. Da sind so die drei Teile, hatten da ihre Grenze zueinander. Und da war einer der Palantiri, war in der Festung gelagert. Also offensichtlich eine sehr zentrale und sehr bedeutsame Festung oder Ortschaft drumherum. Für mich ist das ein Tier 2, einfach weil da der erste Konflikt mit den Nazgul war und die Szene der Wetterspitze in den Büchern einfach richtig, richtig eindrücklich war und ist ein Uin für mich.
Ja, die Wetterspitze, das ist schon Hammer und Zugul. Ja. Das sind so, wenn du die Karte nicht jetzt so fokussierst, sondern in der Geschichte vorankommst, so sind jetzt auch schon die ersten Geschichten, abgesehen vom Hobbit, die so Lust auf mehr machen. Weil das ist so, okay, das war mal ein Turm, ein Wachturm. Von wem? Für was? Ja, dass du interessiert bist, mal zu gucken, was gibt's da eigentlich noch? Oder was zur Hölle? Wir haben doch schon über alles gesprochen. Oder wir wissen auch, wo das etwas spielt. Was ist das, ja? Also da fehlen uns ja die ganzen Geschichten, wenn man damit anfängt. Und deswegen, das sind ja diese Fußnoten, die Tolkien überall in der Geschichte hinterlässt, mit Hinweisen auf Dinge, die halt in der Altvorderen passieren. Oder im ersten Zeitalter oder im zweiten Zeitalter. Was das eigentlich sehr interessant macht. Aber die Wetterspitze als solches, jetzt kommt langsam der Festung oder der Ruine näher, die ich so für mich im Kopf habe. Deswegen auch ein Tier 2.
Hast du schon das Tier genannt, Marcel? Für Wetterspitze.
Für was, wo, wie jetzt? ja, Tier 2.
Okay, dann mache ich mal weiter. Und ich spoiler schon mal, ich werde ein Top-Tier vergeben für Moria, eine Ruine. Offensichtlich und hat mehrere Kapitel im Herr der Ringe, ist einfach das Einzige, was wir von Zwergen sehen im Herr der Ringe so richtig an Bauwerken und ja, also ist ja der Balrog ist da, also die mit die ikonischsten Passagen, die wir im Herr der Ringe haben, ist Moria und alles andere als Top-Tier wäre eine Farce. Wir könnten eine eigene Folge zu Moria machen, theoretisch, das werden wir jetzt hier im Ranking nicht erschöpfend behandeln können.
Naja, also ich, vor allem, wir könnten uns einfach zum Beispiel die Karten, die Caroline Fonstad im Atlas von Mittelerde dazu gemacht hat, mal nehmen und komplett Moria durchgehen und dann noch die Sachen von Lothro daneben legen, weil es gibt ja auch eine Erweiterung zu Moria von Lord of the Rings Online und dann kriegen wir da locker eine Stunde zusammen, weil es halt einfach viel, viel, viel zu geil ist. Ich mag halt auch vor allem diese Zusammenfassung von Samwise im Herrn der Ringe, als sie dann irgendwann da auftauchen und er so diese riesigen Räumlichkeiten sieht und ich glaube, er sagt irgendwas so grob übersetzt, ja, da müssen ja aber richtig viele Zwerge gewesen sein und die müssen fleißiger gewesen sein als 500 Dachse und zwar 500 Jahre lang und am Stück und so. Und das finde ich halt, die Idee finde ich halt super geil, dass er sich, ja klar, was buddelt unter der Erde und gräbt aus, das ist natürlich der Dachs, logisch. Und die sind wahrscheinlich auch genauso schlecht gelaunt, wenn man sie irgendwie falsch anstupst. Also die Zwerge. Die Dachse ja sowieso. Nee, Moria, wenn ich mir vorstelle, wie Gimli oder wie andere Zwerge von Khazad-dûm sprechen, mit welcher Ehrerbietung und mit welcher Bewunderung und dass das früher mal, ne, die Zwergenbinge, Dwadodelf, wenn du dir vorstellst, diese Hallen voller Licht, voller Leben mit Hunderten und Tausenden von Zwergen und alles, was man sich vorstellen kann, das muss halt richtig geil gewesen sein. Und wenn ich mal kurz von diesem Thema weggehen kann, in Rings of Power gibt es tatsächlich ein oder zwei Szenen, was die Zwerge angeht, die sind schon ein bisschen geil. Weil Khazad-dûm in seinen besten Jahren zu sehen, Alter, dafür würde ich so ziemlich alles geben. Ist aber auch natürlich dadurch, logischerweise, die beste Ruine. Also von mir auch ein Top-Tier.
Ja, was soll ich da anderes sagen? Da kann man nichts anderes sagen. Das ist wie Sam im Film sagt, ja, das ist ein wahrer Augenöffner, ja, als sie in der großen Halle sind und Gandalf Licht macht. Das ist, und auch, ja, du hast das gut, dass du das angesprochen hast. Das andere Kontroverse, die wunderbare, Gott, die habe ich wunderbar gesagt, Rings of Power Serie. Aber das, was sie von Khazad-dûm gezeigt haben, ist halt alleine dafür, also dafür hat sich die Serie gelohnt. Nur für diese paar Ausschnitte. Den Rest wissen wir, haben wir lange genug drüber gesprochen. Aber das ist schon grandios. Und ohne Frage, das in dieses Nebelgebirge zu graben, ja, diese riesigen Hallen, ja, und da ein Königreich zu haben, was ja lange besteht. Also, das existiert ja schon im zweiten Zeitalter. Das ist ja nichts, was erst im dritten Zeitalter kommt, sondern es wird schon im zweiten und im ersten Zeitalter davon gesprochen, dass es weit hinter den Blauen Bergen Gott, hoffentlich habe ich das jetzt richtig gesagt. Weit dahinter, also diese Festung oder die Behausung der Zwerge gibt. Dementsprechend schon echt krass, ziemlich gut. Deswegen bei mir auch ein absolutes Top-Tier.
Okay, dann kannst du direkt weitermachen.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ruinen sind ja nicht immer alle zu erreichen. Ja? Wir können eine Ruine definitiv nicht auslassen oder zwei oder drei. Aber eine, die für mich und Marcel sehr wichtig ist, liegt dann leider. Ja, ja.
Sag es.
Liegt ja unter Wasser. Aber das ist die Ruine von Gondolin, die ja praktisch mit dem Untergang Beleriands verschwindet. Aber auch vorher schon Ruine ist, als sie schlussendlich Morgoth zum Opfer fällt nach dem Verrat von Meglin. Die, also was du vorhin gesagt hast, so, das hätte ich gerne gesehen, als es gestanden wäre oder wenn es eine Möglichkeit gäbe, da durchzugehen, wäre für mich immer noch der Platz, so wie Ted Nesmith es gemalt hat, auf diesem Felsvorsprung zu stehen und in die Ebene von Dumladen zu gucken, auf die Stadt Gondolin, absolut grandios. Und selbst wenn Beleriand noch existieren würde, wären die Ruinen wahrscheinlich absolute Pilgerstätte für Elbenliebhaber. Also nichts für Seppel, also der würde da immer einen großen Bogen drum machen. Aber das ist schon ein ganz großes Kino. Also was die da erschaffen haben und was dann leider untergegangen ist. Und die Ruinen stelle ich mir halt unter Wasser ziemlich cool vor, wenn man da hinkommt. Und nichts des anderen. Dass irgendwo in der Nähe der Ruinen ja auch die kleine Pyramide steht, in der Fingolfin begraben ist. Also für mich Top-Tier.
Ja, ich weiß, Seppel wird da vielleicht anderer Punkte vergeben. Ich für meinen Teil kann natürlich auch nur Top-Tier vergeben, ist ja logisch. Tatsächlich Unterwasserruinen finde ich auch ein bisschen schwieriger zu erreichen. Aber nee, völlig okay. Top-Tier natürlich, ist
Gondolin. Ja, würde die Ruine von Gondolin irgendeine Funktion haben für die Geschichte? Nachdem die zerstört wurde, könnte man vielleicht irgendwie Punkte vergeben. Aber so ist für mich Tier 5. Das ist einfach irrelevant. Genauso wie alle anderen. Also man müsste konsequenterweise jede Festung und jede Stadt, die in Beleriand gestanden hat, jetzt da dazu nehmen, als auch als Ruinen sind. Es gibt, glaube ich, zwei, drei, die halt als Ruine nochmal irgendwie besucht werden von Protagonisten. Da kann man gern drüber reden, aber jetzt Gondolin hier reinzupacken, wenn das Einzige, was in der Geschichte gezählt hat, halt passiert ist, bevor es zerstört wurde, ist für mich Tier 5. Dann kann ich auch Tier 5 vergeben heute. Das wäre nämlich sonst nicht passiert. Habe ich zumindest da alle Tiers ausgereizt.
Ja, ist doch schön.
Ist ja auch extra für dich.
Ja, vielen Dank. Jo, Marcel.
Ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich glaube, man muss es definitiv als Ruine zählen. Wir lernen ja die wunderbare menschliche Stadt Seestadt kennen, nicht weit weg vom Erebor, vom einsamen Berg. Und die Zwerge und Bilbo kommen da ja auch hin und werden da versorgt und mit Zeug ausgestattet und so weiter. Und diese Stadt hat ja leider nachher ein kleines Problem und das nennt sich Smaug. Und Smaug rutscht da ja mal doch ein paar Mal drüber und wie es sich für einen feuerspeienden Drachen gehört, legt das Ding in Schutt und Asche. Und die neue Stadt wird ja ein ganzes Stück weiter entfernt, da neu aufgebaut und schöner und hast du nicht gesehen und so weiter. Aber es wird beschrieben, auch noch im Hobbit, glaube ich, dass man die noch sehen kann. Und dass gerade wenn das Wasser niedrig steht im See, dass man auch noch das Skelett von Smaug sehen kann. Und ganz ehrlich, das mal eine Ruine mit einem Alleinstellungsmerkmal. Das ist ein unique selling point. Du willst ein Skelett von einem feuerspreienden Drachen sehen, inmitten von Ruinen? Bam! Für mich fast Top-Tier, ich gebe ein Tier 2.
Ich würde, glaube ich, Tier 3 geben, aber es gibt von mir den Tolkien-Tage-Bonus für das Konzept des Lagers Seestadt nach dem Angriff Smaugs. Das finde ich einfach enorm lustig und deswegen gibt es mir extra Punkt.
Dann das ist geil.
Hier zwei rein.
Dem würde ich mich anschließen. Also das ist schon, dass das ein eigenes Lager auf den Tolkien-Tagen ist, ist natürlich grandios. Dieses Alleinstärkungsmerkmal, was Marcel gesagt hat, ist natürlich grandios. Ja? Hey, lass uns doch mal gucken nach den Knochen des Drachen, weißt du? Das ist so ein typischer Ausflug für junge Menschen, weißt du, für Kiddies, die so eine Mutprobe machen, weißt du, und dann nachts mit so einem Ruderboot darüber rudern, die alten Knochen des Smaugs zu besichtigen. Das ist so ein Klassiker, deswegen auch Tier 2 für mich.
Dann bin ich wieder dran, ne? Also der Urodröhn ist ja einer von den Tiers heute und der hat eine Verbindung zu Barad-dûr, das auch mal eine Ruine war zwischen den beiden Kriegen. Also so dem zweiten Zeitalter erbaut, die Festung von Sauron. Dann nach 7 Jahren Belagerung mehr oder weniger komplett zerstört. Allerdings konnte man das Fundament nicht mitschleifen. Also stand da halt noch ein Rest von Barad-dûr als Ruine rum, die dann hinterher wieder die Basis und das Fundament war für das neue Barad-dûr. Und ich habe nicht ohne Grund den Uruk-hai als Top-Tier-Einteilung gewählt. Deswegen wird auch Barad-dûr dort oben eingeordnet von mir. Barad-dûr war, glaube ich, auch im Festungsranking halt die der heißesten Festungen, die wir besprochen haben. Bekam da von mir ein Top-Tier. Und das war natürlich hier in dem dem Ranking nicht anders sein. Eine Tatsache, dass man es kaputt machen wollte und nicht geschafft hat, wo es halt keinen Einfluss mehr von außen gab. Hat so ein bisschen was von den Flaktürmen in Wien, wo die Alliierten auch gesagt haben, ja, man könnte das sprengen, aber dann ist der Rest der Stadt auch weg. Da hat man es halt gelassen. Und wie gesagt, also Barad-dûr ist natürlich einfach auch eine absolut ikonische Festung, Symbol für Sauron und für die dunkle Seite. Und als solche, wie gesagt, also Barad-dûr ist ja, ja, in Festungen haben wir es top bewertet. Warum sollten wir Ruinen nicht ebenfalls tun?
Ich bin mir ganz sicher, ich finde es halt sehr, sehr cool, dass du jetzt nicht Barad-dûr, nachdem Sauron da gefallen und zerstört und Anfang des vierten Zeitalters ist, weil dann schleifen sie es ja wirklich. Also da wird es wirklich komplett vernichtet, da bleibt nichts mehr übrig, keine Fundamente. Aber das natürlich nach der Schlacht des letzten Bündnisses am Ende des zweiten Zeitalters praktisch so ein, also ich stelle mir das so wie so ein hohler Zahn vor, weißt du, so im Gebiss da noch so ein Zahn ist übrig und den kriegst du einfach nicht rausgezogen. So in der Landschaft. Und das ist halt schon ein bisschen krass, weil solange der Ring existierte, das Fundament der Festung war mit dem Ring gemacht, bla 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 bla. Der Punkt ist so, das wäre nie ein touristischer Hotspot geworden, weil ich glaube, wer sich nach dem Fall Barad-dûrs in diese Ruine begeben hätte, hätte sich bestimmt schon auf dem halben Weg in die Hose geschissen. Weiß ich. Also als Ruine schon eigentlich ganz cool, kriegt bei mir aber einen sauren Minuspunkt. Also ich mach da mal Tier 3.
Ja.
Das ist, glaube ich, Ruine, ne?
Das Barad-dûr Tier 3?
Ja,
nee, das geht nicht. Ja,
Minuspunkte
nicht. Komm, das ist schon, also stelle ich mir im zweiten, also Cirith Ungul wäre ja in Theorie auch eine Ruine, die zwar bewohnt wird, aber eigentlich ja eine Ruine ist, weil es ein Wachturm Gondors ist, wie die Ebene von Gondors zu bewachen. Und wenn ich mir so vorstelle, dass die ersten, die da Wache geschoben haben, immer auf diese Ruine von Barad-dûr geguckt haben und wussten, oh, da war so ein ganz schlimmer Finger, das ist schon sehr beeindruckend. Also das ist so, weißt du, da machst du dann keine Ausflüge so als Mutprobe hin. Das ist ein bisschen doof. Da hast du keinen Bock. Deswegen würde ich dem jetzt Tier 1 geben.
Richtige Entscheidung. Ja, für mich ist der Turm von Cirith Ungol keine Ruine, weil er bewohnt ist. Es gab irgendwann einen Bewohnerwechsel, aber es ist ja nie verfallen oder war nicht in Betrieb. Und es ist einfach, genau wie Minas Ithil und Minas Morgul, das wurde ja zwar erobert, wahrscheinlich auch teilweise zerstört, aber die Stadt als solche war halt nie verlassen. Es ist einfach, die Menschen sind raus und die Orks sind rein. Das ist für mich nicht das, was ich unter Ruine verstehe. Also falls einer von euch das noch nennen wird, die eine dieser beiden Bauwerke. Ich habe die aus dem Grund rausgelassen, weil, wie gesagt, für mich es muss eine Ruine einfach dann auch kaputt sein in dem Sinne und nicht mehr bewohnt sein, weil es eine Ruine ist. Ansonsten ist es einfach nur ein Mieterwechsel.
Mieterwechsel.
Fun Fact, Ruinen waren ja oftmals, gerade wenn man jetzt so in Europa schaut, die großen römischen Gebäude und Festungswälle und andere Dinge waren ja irgendwann Bruchstellen für andere Gebäude. Also man findet zum Beispiel in Großbritannien früher angelsächsische Kirchen, haben Steine aus ehemaligen römischen Gebäuden. Das kann man auch in Deutschland und in anderen Ländern entsprechend nachvollziehen. Und ein Fun Fact hier in Jena, wo ich ja wohne, muss ich mal kurz einwerfen. Wir haben hier auf einem kleinen Gebirgskamm, auf einer gefühlten Strecke von 200 Metern, haben sie 4 Burgen hintereinander gesetzt, weil sie es konnten. Also das eine war Meißen-Sachsen, das andere war Landgraf Thüringen und die fanden sich halt scheiße. Das eine war eine Königspfalz, das andere war egal. Also sie haben einfach irgendwas hingesetzt. Und irgendwann sind die aber, da hatten halt die Erfurter und die Weimarer und die Nordhausener und so hatten irgendwie keinen Bock mehr auf den Scheiße an Jena und haben die einfach abgefackelt. Also 3 davon. Und aus einem der Kapitelle in einer der Burg wurde die sogenannte Kamburger Brücke gebaut. Das heißt, du hast vor irgendwie 800 Jahren, nehmen die diese Burgen, brechen so ein 40-Tonnen-Stück daraus und sagen, oh, das sieht geil aus. Und bauen das in der Burg ein. Als die DDR dann, also Anfang 20. Jahrhunderts, die Burg neu gebaut werden musste, finden sie das Ding dann und sagen, was macht denn das Stück da drin? Das Ding ist 800 Jahre alt, was soll der Scheiß? Und ja, ich frage mich halt, ob aus zum Beispiel dem Bruchteil von Osgiliath irgendwas gebaut worden ist. Also ob zum Beispiel, ob für den Ramas Echor über diese Wand drumherum hier, diese Schutzwall, ob sie das dann dafür benutzt haben. Das finde ich ganz spannend. Das wollte ich unbedingt einbauen. Genau. Wir müssen ja mal ein bisschen Tolkien-Wissen hier mit reinbringen. Es gibt ein Gedicht, ein altenglisches, das Tolkien auch bearbeitet hat, neben anderen Dingen. Das heißt The Ruin und bezieht sich auf ein wahrscheinlich römisches Gebäude und wie jemand dorthin geht und diese Szenerie sieht. Und die hat eine Verwendung gefunden, weil dort das Wort Orthanc unter anderem vorkommt. Tolkien, angelsächsische Gedichte, Inspirationen, Kompetenz bei Smalltalk. Gehen wir zur nächsten Ruine, bitte. Ich merke schon, ihr schlaft ein.
Ich bin dran.
Scheiße Ruine, ey. Immer schlafen. Genau.
Talander hat den Wunsch geäußert und ich dachte, dann packe ich den mal auf diese Liste, weil das erfüllt auch die Kriterien von Seppel als Ruine. Vinyamar, die erste Festung oder die erste Behausung Turgons in Beleriand, wo er praktisch auf Ulmos geheißen die Rüstung hinterlegt hat. Die Weissagung, mit der Tuor denn praktisch zu ihm gekommen ist. Die ist auch schon, also ist ein schönes, hat so ein bisschen was von Brighton, ja? Also aus Schein. Hast so schön an der Küste gebaut, ja? Um auch die Liebe zum Meer und auch zu Ulmo und so praktisch mit einfließen zu lassen. Das stelle ich mir, weil das ist, Ruinen sind ja, vielleicht sagt Seppel gleich wieder, nee, passt nicht, weil ist noch zu ordentlich, ist nicht abgebrochen genug, ja, oder abgeranzt genug. Weil das ist ja, wenn Turos betritt.
Da müssen ein paar Orks vorbeikommen, ein bisschen Graffiti draufsprühen und so.
Aber soweit wir wissen, ist Vinyamar natürlich noch relativ schön erhalten. Also das sieht aus, als wenn die gerade mehr oder weniger ausgezogen wäre. Und das stelle ich mir halt ziemlich cool vor, wenn du so, weißt du, hier so Rosamunde Pilcher-mäßig an den Klippen langläufst und dann da so eine Festung findest und ich denkst so, boah, cool, wie die aussieht, oder? Und dann hat auch jemand eine Rüstung für dich dagelassen, die passt wie angegossen, dann ist das schon ziemlich cool. Deswegen für mich Top-Tier.
Bringen die Rosamunde nicht auf eine Idee, bei Tolkien Inspiration zu finden, ne? Das ist,
Ja, das zweite Archiv der Rosamunde bei J.R. Tolkien.
Oh,
Ja, Marcel, was, wie rankst du Vinyamar ein?
Ich habe gerade ein bisschen die Schwierigkeit, ich habe gerade nochmal ganz spontan den Duden aufgerufen, auch wenn er natürlich nicht zu allem die immer richtige Antwort hat, aber er ist ja doch ein relativ verlässliches Werk und da ist die Bedeutung von Ruine stehen gebliebene Reste eines zum, Klammer auf, größeren, Klammer zu, teilzerstörten oder verfallenen, Klammer auf, historischen, Klammer zu, Bauwerkes. Und ich habe mir Vinyamar tatsächlich nie als Ruine vorgestellt. Ich habe es mir als überwuchert vorgestellt. Ich habe mir, ne, die Natur kommt ja dann doch irgendwann zurück und so. Aber als er da reingeht und diese Rüstung da sieht und die Waffe, die natürlich auf Ulmos Geheiß dahingestellt worden sind, die sind ja noch tipptopp in Ordnung. Die sind ja, ne, da ist ja alles solide, alles, also da, so weit kann es doch nicht weg sein. Deswegen gebe ich mal ein Tier 4, weil das gar nicht so die Ruine ist, wie ich sie mir so vorstelle. Ich würde Vinyamar gerne sehen, da hätte ich Bock drauf. So Turgans Thron in Vinyamar, so, das wäre schon geil. Und der Blick aufs Meer muss ja spektakulär sein, ne, von da aus. Aber ich finde jetzt selber so als Ruine,
ich gebe Tier 3. Im Gegensatz zu Gondolin spielt das, glaube ich, auch eine Rolle, nachdem es halt nicht mehr bewohnt wird. Von daher muss ich da jetzt nicht runtergehen. Und außerdem ist Tier 3 hier auch Uinen. Die Verbindung zum Meer ist da ein Tier. Das ist ja quasi wie gemalt, das da mittelmäßig zu bewerten.
Alles klar.
Du darfst. Marcel.
Ich möchte gerne einen Ort nehmen, einfach weil der von dem Namen her so unglaublich geil ist. Und ich versuche ja schon seit Jahren, einen Tolkien-Stammtisch in Schleswig-Holstein irgendwie zu gründen, beziehungsweise den Leuten dort zu helfen, einen zu gründen, weil ich natürlich schon den Namen für den Stammtisch habe. Und der ist Fornost, weil Fornost, nördliches Königreich, im Norden befindlich. Also, ne, Fornost Rhein heißt ja nördliche Burg der Könige. Aber das Schöne ist im Deutschen, die Übersetzung ist Nürburg oder Königs Nürburg. Und das, finde ich, klingt irgendwie so unglaublich cool und so absolut großartig. Die Leute in Bre sind natürlich ein bisschen prosaischer, bei denen heißt das Ding halt Totendeich. Weil da ist ja nichts mehr, ne? 100 Kilometer nördlich von Bre gelegen und da war auch wieder im Endeffekt das Problem, dass ja Angmar angegriffen hat und bei Fornost haben sie halt aufs Maul bekommen und damit war das im Endeffekt mit dem Königreich der Dunedain damit erledigt. Aber zwischen den Ruinen Fornost, ich glaube, das gibt es auch bei Lord of the Rings Online, da gab es mal eine Erweiterung in Richtung Norden, die sich nur damit beschäftigt hat. Und Fornost würde ich schon mal wirklich sehr, sehr gerne sehen. Weil das stelle ich mir ja großartig vor, auch weil die Grabmäler der Dunedain natürlich auch mit da vor Ort sind und sie unglaublich unheimlich sein muss. Also so creepy Grusel-Horror-Faktor mal 1000, eigentlich so mein Ding, aber ich stehe halt auf wunderschöne Ruinen und das ist halt eine der Städte der Dunedain, die man definitiv mal sehen musste. Also für mich ein Tier 2.
Ich würde sagen, ja, das ist Tier 3. Tier 3. Das ist für mich so, ja, das ist die Geschichte der Dunedain, aber spielt für mich jetzt keine so großartige Rolle.
Ja, es hat bei mir diesen Tarbat-Faktor. Es existiert, es ist wahrscheinlich cool, aber es spielt einfach keine Rolle in irgendeiner der Geschichten von Tolkien. Zumindest wissen wir über Fornost ein ganz kleines bisschen mehr als über Tarbat. Ich da auch ins Tier 3, aber höher wird's nicht. So, ich würde gern Amon Hain mit reinnehmen, das zumindest in der Darstellung von Peter Jackson ein bisschen verfallen aussieht und nicht mehr so, wie es mal erbaut wurde. Da ist er für mich das erfüllt, das dass es eine Ruine ist, dass es diese alten Hochsitze auf den beiden Gipfeln links und rechts vom Rauhausfall, die dazu benutzt wurden, halt zu scouten, die Umgebung im Blick zu haben, von den Dunedainer Bauten. Für mich ist das so alles der See und dann die Argonath davor, plus halt Amon Hen und Amon Lav auf der anderen Seite. Des Sees oder des Flusses, wie man das bezeichnen möchte. Das ist für mich immer so in meinem Kopf so eine Episode. Das ist nämlich alles miteinander verbunden und weil ich die Argonath so schön finde, frittiert auch Amon Hen so ein bisschen davon und das reicht dann bei mir fürs zweite Tier, wenn wahrscheinlich die Beute selber gar nicht so beeindruckt sind. Aber ist es tatsächlich möglich, zumindest mit Hilfe des Rings, bis nach Minas Tirith und bis nach Barad-dûr zu schauen. Also diese beiden Sitze wurden offensichtlich gut gewählt, um einen Überblick zu haben über die östlichen Lande. Nämlich sind die, wie gesagt, ist für mich jetzt quasi, ist das zusammen mit dem See und den Argonath, das gehört mich irgendwie so mental zumindest in meinem Kopf miteinander zusammen. Und auch der Rauhausfall dazu, das ist ja auch quasi vom ganzen landschaftlichen Aspekt ja auch überragend eigentlich, die ganze Gegend da.
Ja, der liegt ja auch natürlich einfach ein bisschen höher, von da aus hat man einfach den Überblick. Also ich muss auch sagen, für mich ist Amon Hen und Amon Lan jetzt nicht nur wegen der Szene und im Hintergrund jetzt im Herrn der Ringe natürlich mit Frodo und Boromir das Gespräch, der Ring, wie Sauron ihn erblickt und sieht und Gandalf aus der Ferne ihm sagt, nimm ihn ab, ne, also all diese gesamte Szene natürlich absolut großartig und fantastisch. Aber es ist auch wieder, so ein wunderbares Zeichen. Wir haben heute wirklich hauptsächlich über die Ruinen an sich so gesprochen für das Ranking, weil das ist ja der Job der heutigen Folge. Wir haben uns aber eigentlich noch gar nicht darüber unterhalten, dass Ruinen ja auch, sie sind ja Zeichen vergangener Zeiten. Also, dass da eine Ruine steht, hat ja, die kommt ja nicht von ungefähr dahin. Und dass Amon Hen und Amon Lan existieren, war ja auf dem Höhepunkt der Macht Gondors, haben sie halt Dinge gebaut, die so großartig waren und so unglaublich, also ich meine, die Argonath stehen auch noch. Also so von der handwerklichen Fähigkeit ist ja, ne, oder der Orthanc und andere Sachen. Aber man muss sich ja trotzdem drum kümmern und offensichtlich stehen die zwar noch, die beiden Hochsitze, aber ich glaube auch, dass sie, wie jetzt auch Talanda natürlich erwähnt hat, jetzt bei Vinyam mal, wenn sowas 300-400 Jahre lang nicht betreut wird, dann nagt der Zahn der Zeit natürlich auch daran. Ich finde die aber schon ziemlich geil. Also als Ruinen definitiv Top 2. Also, ja.
Ja, Opa, sag was.
Ja, ich überlege, ja, ihr habt da schon, also ich überlege gerade, was ich noch dazu sagen könnte. Das ist halt, was Marcel gesagt hat, ich kann nur einen Teil wiederholen. Es ist halt sehr beeindruckend, diese ganze Anlage dort. Ja, also auch die Art und Weise, wie man mit den Kanus praktisch das umgehen kann, dass es da eine Strecke für extra angelegt. Also das ist alles eine Demonstration von Macht durch die Argonauts, eine Demonstration der Macht durch die beiden Hochsitze und auch das ist was, wir hatten das, glaube ich, als wir unsere Folge über, wo würden wir Urlaub machen oder touristische Geschichten in Mittelerde, das wären schon so krasse Sachen, wenn du da mal mit einem Kanu da vorbeifahren könntest, das wäre schon sehr beeindruckend, deswegen auch Tier 2.
Hast du noch was?
Überlege ich gerade.
Also ich für meinen Teil, und ich weiß, dass ich mich damit hier bei einigen Leuten böse in die Nesseln setzen werde, aber eigentlich eine der geilsten und großartigsten Ruinen, die man eigentlich dringend besuchen müsste, wäre Ost-Inedil, die Hauptstadt von Eregion, wo Celebrimbor ja tätig war und von dem aus man wunderbar nach Moria reisen konnte und nicht weit weg war von Tabat. Also die Stadt, ich habe jetzt das Bild genommen aus Rings of Power, weil wir es haben und es ist da und die Leute kennen es. Und es ist die einzige Elbenstadt, lebendige, wunderschöne Elbenstadt, der, wenn du das Bild siehst, aus der Draufsicht kein einziger Elb zu sehen ist. Es ist eine leblose Stadt.
Das Schlimme ist ja, dass auch dann, bei den Szenen in dieser Stadt du nie mehr als zwei Elben zusammen siehst. Das ist völlig verwaist.
Also es ist so ein bisschen, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass wie einige von diesen wunderbaren Warnprojekten, die vor allem von Diktatoren in arabischen ölproduzierenden Ländern so gemacht werden. Weißt du, wir bauen irgendwo in die Sahara, in die Wüste, irgendwo, keine Ahnung, Entschuldigung, die Sahara ist woanders, aber was soll's, ich bin geografisch unterbelichtet, aber irgendwo in Arabien halt gigantische Dinger hinsetzen und da zieht aber niemand hin. Genauso auch in China, da gibt es auch einige von diesen Projekten, wo tatsächlich Millionen Städte aus dem Boden gestampft werden, die Hochhäuser halb fertig sind und da könnten theoretisch irgendwie 1,5 Millionen Leute einziehen und dann sind sie leer. Das war der erste Gedanke, den ich hatte, also an diese größenwahnsinnige Bauprojekte von irgendwelchen Diktatoren, weil die Stadt sieht wunderschön aus. Die Architektur ist toll. Man sieht, dass Alan Lee, ich meine John Howe in dem Fall natürlich dabei ist. Es sieht alles richtig geil aus. Es ist vor allem eine grüne Stadt. Ich meine, das ist ja traumhaft, ne? Elben, Natur, Bingo, toll. Aber original, das müsste die größte elbische Stadt in Mittelerde sein zu dem Zeitpunkt. Und da ist nichts. Das hat mich sehr, sehr verstört. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, Sauron ist drüber gerutscht. Er hat sie zerstört. Das ist klar. Aber da müsste ja auch definitiv was von übrig sein. Also diese diese Ruinen fände ich unglaublich spannend, weil ich gerne wüsste, weil ne, Galadriel und andere hatten ja bei der Gründung ihre Hand mit da im Spiel, wie das ausgesehen hat. Da sagt Tolkien fast nichts zu. Wir wissen noch nicht mal richtig, wo die Lage ist, also wo ja, das so Ding wirklich war.
10 Minuten zu Fuß in Moria entfernt.
Wir haben jetzt eine Serie, die im zweiten Zeitalter spielt.
Ja.
Genau.
Brauchst du kein halbes Lembas für, um da hinzukommen. Also, weißt du, nicht so wie Hobbits, die so 5 oder 6 mampfen. Aber das sind definitiv Ruinen, da hätte ich Bock drauf. Also da bin ich schon fast auch wieder dabei, Top-Tier zu geben, aber ich muss hier Top 2, also ich gebe Tier 2 natürlich, weil Top-Tier ist das nicht im Vergleich zu Moria.
Ja, ich sehe das jetzt nicht viel anders. Ich glaube schon, dass es von der Architektur her, von dem, was es da zu sehen gibt, ziemlich cooler aussehen muss. Ich würde da daher eigentlich ins Tier 2 gehen, aber ihr kennt ja meinen Elben-Malus-Punkt, als ist Tier 3.
Auch hier nochmal der Hinweis von Talanda im Channel. Celebrimbor sorgt ja bereits in Staffel 1 dafür, dass zumindest sein Schmiedeturm zur Ruine wird. Also ich habe auch nicht drüber nachgedacht, aber Ruinenproduktion ist ja auch Tourismusproduktion. Also hat alles natürlich schon ne, zukunftsträchtiges Denken.
Das gibt es ja also tatsächlich, wenn man Schloss Schönbrunn in Wien ist, wenn man praktisch hinten in den Park guckt, dann guckt man so einen Hügel hinauf und oben drauf sind Ruinen, die sind so angerichtet worden. Ja? Die sind extra so gebaut worden, weil man diesen Eindruck haben wollte, dass da Ruinen stehen. Nicht, dass da wirklich welche gewesen wären, ja, sondern man baut das schon mal. Also siehst du, auch da waren die Elben schon weit ihrer Zeit voraus, dass sie da angefangen haben, das schon mal vorab zu produzieren. Nee, aber für mich auch, von dem, was ihr jetzt gesagt habt, also bestimmt eine grandiose Stadt. Elbenbaukunst, da wissen wir, da was uns da erwartet. Also ich stelle mir das eigentlich auch ziemlich cool vor. Mit der Darstellung, also haben wir unsere Probleme mit den benannten Sachen, die ihr schon gesagt habt. Deswegen bei mir Tier 2, weil bei mir gibt es keinen Elbenmalus. Na, falls wir jetzt noch einen machen wollen,
dann
wäre ja eigentlich Dol Guldur als Ruine, weil das spielt ja mehr oder weniger öfter mal eine Rolle. Ja, nicht immer vordringlich.
Das wäre schon geil,
oder?
Das
wird praktisch immer erwähnt, aber wir wissen halt zumindest auch aus dem Atlas heraus oder aus den Anhängen und aus diverser Sekundärliteratur, dass Guldur während des Ringkriegs ja auch noch eine Rolle spielt. Ja, also wie gesagt, alle, die den Film gesehen haben, die kennen die große Schlacht auf dem Pelennor-Feld, aber es hat ja tatsächlich in ganz Mittelerde hat's ja geknallt. Ja, der einsame Berg wurde angegriffen. Die Waldelben und Lothlorien wurden angegriffen, unter anderem aus Dol Guldur. Also da ist jetzt wieder die Frage, Seppel, war es je richtig verlassen, ja, nachdem sie Sauron dort vertrieben haben, was wir wissen, oder ist was zurückgeblieben? Wir lassen jetzt mal die Darstellung im Hobbit, lassen wir mal außen vor, aber haben sie praktisch da wirklich, als sie den Geist da, wie sie da dachten, da wussten sie noch nicht, dass das Sauron ist, haben sie da alles vertrieben oder war es tatsächlich verlassen, also als Ruin, und wurde nachher nur wieder neu genutzt.
Ich gehe davon aus, dass spätestens nach dem Ringkrieg das Ding eine Ruine war und nicht mehr bewohnt war von irgendwem. Von daher kann man es, glaube ich, hier mit reinnehmen.
Also es scheint ein richtig böser Ort zu sein.
Also ich meine, sie haben natürlich, der Punkt ist, die Leute, also Celeborn und Galadriel sind natürlich im vierten Zeitalter rübergegangen und haben das Ding komplett zerstört und haben dort praktisch Lothlorien erweitert und so in den Süden des Düsterwaldes ihr Reich vergrößert für eine Zeit lang. Aber der Punkt ist ja der, das war ja ursprünglich mal das, Thranduil hat ja seinen Palast im Norden des Düsterwalds und eigentlich war ihr Zuhause im Süden. Also Dol Guldur hieß eigentlich mal Amon Lang, ne, in Grünwald, dem Großen. Und da hatte sein Vater Orofer seine Festung. Und als dann aber alles irgendwie so ein bisschen schief lief, haben sie sich entschieden, wir müssten mal dringend, also Thranduil, der ja dann natürlich auch Informationen aus dem von uns sehr geliebten Doriath mitbekommen hat, hat das Ding dahingesetzt. Also ich vermute mal, dass irgendwann im Ende zweiten, Anfang dritten Zeitalters definitiv das Ding eine Ruine war oder verfallen war. Weil ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, dass der Nekromanzer oder irgendwelche Tuppies von der Sorte Geld für die Handwerker ausgegeben haben. Also da zweifle ich einfach stark dran. Ich sehe einfach nicht, dass Ork Nummer 7 Klempner ist, Ork Nummer 12 ist der Schreinermeister und Ork Nummer 17 ist der Zimmermann. Also nee, das Ding ist zerbröselt und da, wo sie irgendwie ein Dach brauchten, haben Ork 17 und 22 mal ein Holzdach eingesetzt, aber das war definitiv eine Ruine. Die in der sogenannten Hobbit-Filmtrilogie ist für mich völlig überzogen dargestellt, aber ist schon eine Ruine. Und die ist schon geil. Also die ist aber natürlich wieder so Horror, creepy, mega düster. Also so Khan Doom und Dol Guldur wären auf der Tourismus-Tour sicherlich ganz besonders teuer, weil da nur ganz wenige Leute hingehen, aber die bekommen auf jeden Fall den Schreck ihres Lebens. Also für mich das Tier 2.
Um mit jetzt zu vergleichen, wäre das so diese Ausflüge, die man nach Tschernobyl machen kann.
Ja,
absurd, ne? also wie heißt das? Katastrophentourismus? Ist das
ja, ja.
Ja, ne? Ja. Ja, Dol Guldur ist der Grund, warum der Düsterwald heißt. Der ist ja vorher Grünwald. Das ist, glaube ich, mal ein Statement, wenn ja. alle drumherum dann einig sind, das ist jetzt nicht mehr grün, das ist scheiße, das ist düster. Da war ein gewisser Einfluss zu spüren. Da habe ich auch ins zweite Tier, keine Frage.
Ja, Kamul hatte wirklich andere Talente.
Die eine Ruine, die man noch reinbringen kann, ist der Erebor. Kann natürlich argumentieren, dass es von Smaug bewohnt wurde, aber ich glaube nicht, dass Smaug ähnlich präsent war wie halt ein paar tausend Zwerge vorher. Und da ist das nämlich auch eine Ruine. Man kann natürlich sagen, Erebor ist immer ein Mori auf Wish bestellt. Das ist ja auch korrekt, aber es ist immer auch geil. Ne? Also Top-Tier kann es auf keinen Fall sein. Dafür ist einfach Moria zu weit drüber. Aber ist auch nicht weit dahinter. Deswegen ist es natürlich ein Tier 2, der Erebor, in der Zeit, in der Smaug dort haust. Und ja, größtenteils zerstört wurde auch.
Also ich finde, das bist du ein bisschen gemein dem Erebor gegenüber gewesen.
Ja, ich habe es natürlich provokant formuliert, aber wie gesagt, du kannst halt nicht Moria und Erebor nebenstellen und sagen, das ist gleichwertig, das funktioniert nicht. Da gehe ich nicht mit. Aber wie gesagt, wenn du halt vor absolut höchsten einen Schritt runter gehst, bist du halt immer noch ziemlich cool. Von daher, das ist jetzt gar nicht mal so sehr gegen Erebor kriegt, sondern das ist eigentlich mehr der Vergleich. Ist halt.
Ist so ein bisschen wie in einem Rollenspiel oder in einem Videogame. Weißt du, wenn irgendein Event passiert, wird das Ding automatisch zur Ruine. Also sobald ein Drache rüberrutscht, Ruine. Weißt du? Das ist, oder wenn du nicht genügend Wasser irgendwie in die Ebene kippst bei irgendeinem Siedlerspiel, ist das halt sofort eine Einöde. Oder Dürreland oder keine Ahnung, irgendwie so ein Scheiß. Dann wäre dein Argument wäre Smaug, also ein feuerspeiender Drache, automatisch Ruine. Egal wo
ist
der
ist. Ist ja nicht nur, dass Smaug mal kurz rein ist und gesagt hat, ich bin jetzt hier der neue Eigentümer, sondern es gab ja Schlachten und die haben ja mit tausenden Soldaten dagegen. Vielleicht dürften da, als die Asturien und so ankommen, dürften da auch noch einige Leichen rumgelegen haben. Also das ist, glaube ich, die Rückkehr von Futurien und Kumpanei. Die hat man wahrscheinlich ein paar Sachen gesehen, die nicht so lecker waren.
Warum ich da jetzt aber drauf eingegangen bin, weil da dieser Vergleich hinkt zwischen Moria und dem einsamen Berg. Moria konnte sich in einem Gebirgszug ausbreiten, ja, und hat praktisch die Möglichkeit gehabt, sich überall hin auszubreiten, was der einsame Berg nicht hatte. Ja, da hast du diesen einen Berg und da kannst du den aushöhlen und da musst du auch ein bisschen vorsichtig sein, sonst fällt der ganze Blödsinn dir einfach über den Kopf zusammen. Und dafür ist es dann doch wieder ziemlich geil geworden. Also das ist schon auch, das muss sehr beeindruckend gewesen sein. Insgesamt so dieses Zusammenspiel von Tal und dem einsamen Berg als Landschaft grundsätzlich, weißt du, weil du gar nicht weißt, wo du hingucken sollst. Dementsprechend, ja, auch Tier 2, aber nicht, weil man das nicht mit Moria vergleichen kann, weil ich finde, das, was man aus dem Berg rausholen konnte, haben sie rausgeholt.
Wenn man jetzt nur die Ruine betrachtet und nicht das vorher war, also das ist natürlich dann einfach so ein riesen Gebäudekomplex, den halt so eine alte Zwergenstadt darstellt, plus den Drachenhort drin. Also wenn man sich aussuchen kann, welche Ruine man besucht zu den Zeiten, als die Ruine ist, glaube ich, Erebor hat da einen gewissen Reiz. Ne? Also du kannst halt wilde Tiere, also ne, so einen Drachen in Natur beobachten. Ne? Das ist, glaube ich, schon mal ein großer Pluspunkt.
Besichtigen Sie die Ruine und wenn Sie nicht sterben, dann ist alles gut. Das klingt so ein bisschen nach dieser einen, wie heißt diese eine Serie, die es in Deutschland nie geschafft hat, aber in Frankreich und Großbritannien super berühmt ist. Weißt du, diese Gefängnisgeschichte da vor Frankreich irgendwo im Meer?
Vor Boyard, aber
da gibt es halt die französische Variante ist aber so mit Zauberern und Löwen und da sind Drachen drin und Monster und so. So stell mir das vor. Wenn du das überlebst, kriegst du ja was, ansonsten bist du ja da gefressen.
Erebor Safari ist kein Zuckerschlecken.
Also auf jeden Fall ist es, also die Chancen, das zu überleben, trotz Drache, ist höher, als wenn du einmal durch Moria läufst, weil da hast du ja nicht nur den Balrog am Arsch, sondern die tausend Orks, die mehrere tausend Orks. Das heißt halt, die Wahrscheinlichkeit, da auf jemanden zu treffen, der dich um die Ecke bringt, ist höher. Wenn du Glück hast, du kommst am Erebor an, Drache ist nicht da, kannst du dich halt so bequem umgucken und dann ist es gut.
Ja, lebst du für Danger oder lebst du für Danger, Mann? Das ist deine Entscheidung, ne? Also für mich ist das ein Tier 3. Die größte Gefahr, die wir heute haben, ist, dass Opa mitten im Gespräch niest. Und wir sind dem mittlerweile ein paar Mal entkommen. Junge, werd mal wieder fit. für mich ist das ein Tier 3. Einfach weil ich finde das eine gute Idee, aber Smaug ist das schon ein bisschen, finde ich, nicht so prickelnd.
Wenn du das sagst. Jo, habt ihr noch was ihr raushauen wollt?
Mhm. Nee, bin durch. Nee.
Ja. Ich hatte noch einen Honorable Mention. Und zwar hatte ich, wenn ich edgy sein wollte, was ich heute nicht sein wollte, das Binnenmeer von Helka ist ja im Grunde genommen der Überbleibsel von der großen Lampe, der da gestanden hat. Und es ist natürlich keine richtige Ruine, aber es ist ein Überbleibsel von diesem Bauwerk. Aber wie gesagt, das war heute zu seriös die Folge, dass ich da jetzt ja mit solchen Edge-Cases reinreite. Aber ich wollte nur erwähnt haben, dass ich das auf meiner Shortlist hatte heute. Ja, du hattest zwei wichtige Nachrichten für uns. Leute.
Ja, ganz aktuell, man glaubt es kaum, das kriegen Leute hier nur da mit, die live mit dabei sind. Und das gibt's nur bei Smalltalk, ganz frisch, ganz neu. Ihr könnt demnächst den Hobbit auf Rätoromanisch lesen, wenn ihr wollt. Es gibt gerade tatsächlich ein lokales schweizerisches Crowdfunding-Projekt, wo offensichtlich jemand seit Jahren mit HarperCollins in Diskussion war und den Auftrag erteilt haben. Und es wird wahrscheinlich zur Fantasy Basel, könnt ihr den Hobbit auf Rätoromanisch lesen können. Also das ist schon super. Und habe das heute erst erfahren und habe gerade mit dem Verleger drüber gesprochen, weil ich das natürlich immer sehr geil finde. Eine Sprache, die so mit Mühe und Not irgendwie 300.000 Leute hat, sagt ja, nee, geil, wir übersetzen das, weil wir können das. Und das andere ist für alle Metal-Fans da draußen, ich kann euch nicht leiden und ich mag Blind Guardian nicht, aber Blind Guardian spielt im Mai auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Also es gibt noch Tickets, wenn ihr mal richtig Mittelerde hören wollt und Metal. Mittel, dann Erde-Metal, ich weiß nicht, was da der Fachbegriff für ist, dann habt ihr die Chance. Ich glaube, es ist der 25. Mai, weil Blind Guardian zwar doch irgendwie ab und zu mal unterwegs sind oder so, ich weiß nicht, wie oft die auf Tour sind oder so, aber das ist ein großes Ereignis und da ich häufiger in letzter Zeit in der Nähe von Koblenz bin, ist mir das aufgefallen. Also, Blind Guardian, Ehrenbreitstein im Mai.
Kriegen wir eigentlich Geld dafür, dass du so harmlos Dinge promotest?
Nö, überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass die Tour heißt The God Machine. Das klingt schon wieder so dumm, aber ich bin halt leider der einzige Tolkien-Fan weltweit, der kein Fan von Blind Guardian ist. Ich weiß, dass Leute das Album lieben, aber es ist zu meiner Zeit rausgekommen. Das erste, was ich gesehen habe, war der Rechtschreibfehler auf dem Albumtitel. Und seitdem kann ich Blind Guardian nicht leiden.
Ich würde das nicht weiter kommentieren.
Das ist mein Argument dafür.
Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr jetzt nichts mehr den Ruinen beizutragen habt, korrekt?
Nee, korrekt.
Das ist korrekt. Können wir schon irgendwie andeuten in ungefähr Richtung, was wir nächste Woche machen
wollen? Wenn jemand von uns nachschaut, was wir uns ausgedacht haben.
Nächste Woche ist der 17.3., ne? Oh, kann es sein, dass wir über Orks reden werden? Ding. Ich glaube, wir reden über Orks.
Nach mehr als 120 Folgen machen wir nicht mehr was über Orks. Wird doch Zeit, oder?
Da reden wir über die ganzen Ugluks und Grishnaks und
Leute aus Lugburz und Mahur mit seinen Jungs, die alles klar machen, weil die Rohirrim sind alles nur Luschen. Ja, da werden wir, glaube ich, über einiges reden. Und nein, ich vermute, wir werden nicht über Adar reden, auch wenn die Idee ganz süß war.
Ist nicht auf meiner Agenda.
Nehme ich an, oder? Wir reden. Ja, okay, alles klar.
Ja,
Mann. Alles klar, gut. Also Orks. Real Orks.
Einen guten Abend.
In dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart.
Ciao.
Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus. Und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.